Der Text auf den heutigen Sonntag, Rogate, liebe Gemeinde, finden wir im 6. Kapitel des Matthäusevangeliums. Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten in den Synagogen und an den Ecken auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, ehe denn ihr ihn bittet. Und darum sollt ihr also beten: Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dass wir auf unsere Gesundheit achten sollen, sagt jeder Arzt. Wer also raucht wie ein Schlot und jeden Atemzug zum Lungenzug macht, der braucht sich nicht zu wundern, dass ihm das Teerlager zu schaffen macht. Wer also arbeitet wie ein Pferd und von einem Termin zum anderen hetzt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn ihm der Herzrhythmus außer Tritt gerät. Wer also viel isst und nur noch zwischen Autositz und Fernsehsessel hin und her pendelt, der braucht sich nicht zu fragen, wenn ihm der Kreislauf übel mitspielt. Es ist niemand schlecht beraten, wenn er etwas für seine Gesundheit tut. Es muss zwar nicht gleich die neueste Masche sein, die die Amerikaner ausdenken und die Deutschen ausführen. Vorgestern Hula-Hoop, gestern Jogging und heute Aerobic. Aber kein Nikotin, kein Dauerstress, keine Bewegung mehr ist bedenkenswert. Habt Acht auf eure Gesundheit. Oder dass wir auf unsere Sicherheit achten sollen, sagt uns jeder Polizist. Wer also sein Fahrrad abstellt und kein Schloss durch die Speichen zieht, der braucht sich nicht zu wundern, dass nachher zwei Fahrräder an diesem Platze stehen. Und wer auch keine Hausschlüssel benutzt und die Haustüre offen stehen lässt, der braucht nicht zu klagen, wenn ungebetene Gäste nach Wertsachen suchen. Und wer überhaupt auf Sicherheit keinen Wert legt, wer auf Banken pfeift und auf Sparstrümpfe schwört, der muss nicht klagen, wenn andere diese Strümpfe tragen. Wir müssen aufpassen, und es ist keiner schlecht beraten, wenn er auf seine Sicherheit achtet. Habt Acht auf eure Sicherheit. Aber, liebe Gemeinde, dass wir auch auf unsere Frömmigkeit achten sollen, ist neu. Dass wir auch auf unsere Frömmigkeit aufpassen sollen, ist so kaum gehört. Dass wir auf unsere Frömmigkeit ein Auge legen sollen, das ist so überhaupt noch nicht reflektiert. Genau das aber sagt Jesus in der berühmt gewordenen Bergpredigt. Er spricht nicht zu denen, die Frömmigkeit mit einem frommen Augenaufschlag verwechseln und Frömmigkeit nur an einer frommen Helene ablesen. Jesus redet mit denen, die Frömmigkeit auf Dankbarkeit reimen und nicht ohne die persönliche Beziehung zu diesem Herrn leben wollen. Gebt Acht, dass diese Frömmigkeit nicht außer Tritt gerät, wie der Herzrhythmus, oder verliert, wie der Kreislauf. Niemand ist an dieser Stelle immun. Passt auf, dass eure Frömmigkeit nicht abhanden kommt wie ein Fahrrad oder wegkommt wie ein 100-Markschein. Niemand kann sich seiner Sache sicher sein. Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Und weil Jesus kein Mann von allgemeinen Ermahnungen, sondern Freund besonderer Ermunterungen ist. Deshalb konkretisiert er sein Anliegen am Thema des Gebets. Und er sagt, keine Demonstration, keine Gewaltaktion, keine Resignation. Dies ist zu bedenken. Zum Ersten, keine Demonstration beim Gebet. Jesus zeigte auf die Juden, das waren Beter von Format. Beten ist das wichtigste Werk, sagten sie. Dreimal am Tage, morgens um 9, um 12 und nachmittags um 3, sprachen sie dieses Schema, dieses Gott Israel, du bist der einzige Gott, und dieses Shemoneh Esri, dieses 18-Bittengebet. Und wir vespern um 9 unser Butterbrot, essen um 12 zu Mittag und trinken um 3 eine Tasse Kaffee. Wir haben wichtige Kontakte zu knüpfen, wichtigere Kontakte. Wir sagen, keine Lust. Junge Leute sagen, kein Bock, keine Kraft, keine Zeit. Die Juden nahmen sich Zeit, sie ließen es sich etwas kosten. Sie standen vor ihrem Herrn. Nur, sie machten aus dem Gebet eine große Schau. Wenn die Gebetsglocke läutete, dann blieben sie mitten in der Fußgängerzone oder im Kaufladen wie angewurzelt stehen, streckten ihre Hände mit nach oben gerichteten Handflächen aus und beugten ihre Häupter. Jeder konnte diese Gebetsdenkmäler bestaunen. Für die einen war es ein Vorbild an Frömmigkeit, für die anderen ein Verkehrshindernis und für Jesus schlicht Heuchelei, sprich Schauspielerei. Schauspieler haben ihre Rollen gut gelernt. Schauspieler setzen sich in Szene. Schauspieler spielen für andere und meinen sich selbst. Immer dann, wenn wir mit dem Gebet eine Rolle spielen wollen, immer dann, wenn wir uns mit dem Gebet in Szene setzen wollen, immer dann, wenn wir mit dem Gebet anderen etwas vorspielen wollen, ja, wenn wir mit dem Gebet letztlich uns selber meinen, dann sind wir Staatsschauspieler in einem frommen Theater. Und deshalb schickt Jesus in das Tamayon, in das Speisekämmerlein. Dort stand ein Stumpen Öl und eine Kanne, ein Stumpen Mehl und eine Kanne Öl. Das war der einzige Raum, der in dem einfachen Lehmhaus überhaupt abschließbar war. Aber dort konnte man sich für eine Viertelstunde zurückziehen. Nicht einmal ein Fenster spiegelte sein eigenes Gesicht. Dort konnte man mit seinem Gott allein sein. Und liebe Gemeinde, diesen Platz braucht es heute wieder. Wenn unser Gebet nicht verkommen soll. Kapellen, in denen eine Kerze brennt, sind schön. Kirchen, in denen großartig gesungen wird, sind wichtig. Kathedralen, in denen das Licht durch die Rosetten bricht, sind gewaltig. Aber für das Gebet braucht das alles nicht. Zwischen Mehl und Öl, zwischen Stangen und Leitern, zwischen Herd und Spüle, zwischen Akten und Briefen, dort können und sollen wir wieder mit unserem Gott alleine sein und dort sollen wir wieder mit ihm reden. Vielleicht hat Dietrich Bonhoeffer, der Blutzeuge aus dem Dritten Reich, dies am besten verstanden, wenn er zur Stelle formulierte, wer betet, kennt sich selbst nicht mehr, sondern nur noch Gott, den er anruft. Weil das Gebet auf ihn gerichtet ist, ist es das undemonstrativste Handeln. Also, keine Demonstration. Und das andere, keine Gewaltaktion beim Gebet. Jesus zeigte auf die Heiden, das waren auch Beter von Format. Beten ist der wichtigste Dienst, sagten sie. Auf dem Karmel zum Beispiel stapelten sie eine Menge Holz. Ein zerstückter Stier wurde gleichsam als Spießbraten darauf gelegt. Dann legten sie Feuer an. Und um diese Feuerstelle halten diese langgezogenen Schreie aus 450 Kehlen. Baal, erhöre uns! Baal, erhöre uns! Der unheimliche Chorus wurde immer lauter. Der kultische Tanz steigerte sich zur gewaltigen Ekstase. Der Schaum auf den Lippen vermischte sich mit dem eigenen Blut. Baal, erhöre uns! Baal, erhöre uns! Die Taumelnden schnitten sich ins eigene Fleisch. Die Schreienden verbissen ihre Schmerzen. Sie riefen immer noch, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. Und da war keine Stimme noch Antwort. So ist das doch immer mit den Göttern, die wir anrufen. Ob das auf dem himalaischen Hochplateau, im afrikanischen Busch oder mitten in einer westdeutschen Großstadt ist. Seneca sprach schon davon, Deus fatigare, Gott ermüden. Man muss diesen Gott nötigen, man muss diesen Gott bedrängen, man muss diesen Gott breitschlagen, man muss diesem Gott auf den Leib rücken, man muss es diesem Gott zeigen, man muss ihn geradezu zwingen, ja, man muss mit Fäusten wie gegen eine verschlossene Tür schlagen. Und Jesus sagt, was fällt euch ein? Was denkt ihr euch? Die Tür ist offen. Der Vater weiß, was ihr bedürft. Wir müssen keine Türen einrennen. Wir müssen erst recht keine Türen einschlagen. Gebet heißt, gehen durch geöffnete Türen hindurch. Das ist's. Durch geöffnete Türen hindurch. Vielleicht hat es Friedrich von Bodelschwingh, der Gründer der größten und schönsten Oase für das Elend in unserer Welt, der Gründer Bedels, in seinen Kindheitserinnerungen am einfachsten und klarsten erzählt. Als Bub mit 3 Jahren sei er neben seinem Schwesterchen im Schlafzimmer eingeschlafen und plötzlich wurden sie durch irgendetwas geweckt. Aufrecht saßen sie im Bett und fürchteten sich. Komm, sagte die Schwester, wir stehen auf und gehen schnell ins Wohnzimmer. Aber das war ein schreckliches Unterfangen für diesen Buben. 2 stockfinstere Zimmer mussten durchquert werden. Deshalb zögerten sie. Als aber nach einiger Zeit die Furcht immer größer wurde, da wagten sie es. Hand in Hand pilgerten die beiden Kinder in ihren weißen Nachthemden zuerst durch die 1. Stube und dann durch die 2. Stube. Ihr Herz klopfte vor Aufregung und Erwartung. Als sich dann aber an der 3. Stube die Tür öffnete, weil der Vater das Kommen seiner Kinder gehört hatte, da waren alle Wünsche wie dahin. Unter der Hand des Vaters, die sich auf den Kopf des Buben legte, blieb nur noch der Satz, Vater, ich wollte ja bloß zu dir. Und dann fährt Bodelschwingh fort. Beten heißt, sich aus der Welt, sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater gehen. Beten heißt sehen, wie die Tür sich auftut. Beten heißt seinen Kopf neigen, dass der Vater seine Hand drauflegen kann. Beten heißt so sagen, Vater, ich wollte ja bloß zu dir. Machen Sie es auch so. Aus Ihrem Raum der Angst, aus Ihrem Zimmer der Verzweiflung, aus Ihren 4 Wänden der Sackgasse sich aufmachen und zum Vater gehen. Keine Gewaltaktion. Und wenn Sie so nichts sagen können, und wenn Sie Schwierigkeiten damit haben, und wenn Ihnen dieses Wort Vater nicht mehr über die Lippen geht, was dann? Jesus sagt ein letztes, keine Resignation beim Gebet. Jesus zeigt neben Juden und Heiden auf eine 3. Gruppe. Das waren auch Beter von Format, aber sie sind es nicht mehr. Des Vaters Angesicht hat sich ganz verdunkelt, sagen sie mit Reinhold Schneider. Ich kann eigentlich nicht mehr Vater sagen. Die grausigen, die unergründlichen Möglichkeiten der Quälerei, die in der Natur angelegt sind, überfordern nachgerade meinen Glauben. Noch manchen anderen ist der liebe Vater von Bomben erschlagen, auf der Flucht erfroren, in brennenden Städten verbrannt. Zu vielen anderen ist der liebe Vater von Gemeinheiten getötet, vom Krebs zerfressen, von Sorgenbergen erstickt. Nur zu viele, auch unter uns, verstehen jenen Kellner in Ernest Hemingways Kurzgeschichte, der lange nach Mitternacht in das gähnend leere Lokal schaut und fragt, was war der Tag? Und dann sagt er, der war ein Nichts und der Mensch ist auch ein Nichts. Und dann fängt er fast selbstvergessen zu beten an. Unser Nichts, der du bist im Nichts, geheiligt werde dein Nichts komme, Wie im Nichts, so im Nichts. Liebe Freunde, dieses abgrundtiefe Nichts ist kein seltener Gast. Es ist nicht nur im Café, es ist nicht nur in der Disco, es ist nicht nur in der Schule, es kann an einem schönen Wochenende mitten in der schönsten Kirche da sein, dieses Nichts. Und Jesus steht gegen die Resignation. Er kennt ihre lästigen Tiefs. Und deshalb macht er klar, dass Christen nicht nichts sagen müssen, sondern Vater sagen dürfen. Ja, der ganze christliche Glaube ist im Grunde nichts anderes als die uns von Jesus gegebene Erlaubnis und Genehmigung, zu Gott, dem Allmächtigen, Vater sagen zu können. Er selbst hat ja diesen Vaterbegriff gefüllt. Ihr habt doch keinen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch fürchten müsst, sondern einen kindlichen Geist, durch den ihr rufen könnt: Abba, lieber Vater. Jesu erstes Wort, das wir kennen, heißt: Muss ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist? Und sein letztes Wort heißt: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Dazwischen liegt sein ganzes Werk, sein Tod und seine Auferstehung, seine Rettung und Versöhnung. Und wissen Sie, so gefüllt können Sie auch diesen Vaterbegriff aufnehmen, die Hände falten und mit dem ganzen Jammer Ihres Lebens vor diesen Herrn treten und sagen: Vater im Himmel, dir gehört meine Vergangenheit und meine Gegenwart und meine Zukunft. Vater, dein Name werde geheiligt. Der ist nicht Schall und Rauch. Vater, dein Reich komme. Alle Mächtigen dieser Welt sind ja nur Figuren auf deinem Schachbrett. Und Vater, gib uns unser täglich Brot. Meine Brötchen, meine Lohntüte, Herr, mein Arbeitsplatz ist dir ein Anliegen. Und Vater, vergib uns unsere Schuld. Nichts darf unsere Beziehungen mehr stören. Und Vater, erlöse uns von dem Bösen. Du hast doch den Teufel zum Teufel gejagt. Vater, trotz allem, was ich sehe, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen.